Die Oper, die musikalische Gattung des Theaters, die Vertonung einer dramatischen Dichtung. Wie holprig, kompliziert und altmodisch sich das doch anhört, ist es ja auch. Die Oper blickt bereits hunderte Jahre zurück, begann ihre Laufbahn im 17. Jahrhundert. Die Oper ist nicht nur altmodisch, sie versetzt den Zuschauer und Hörer von der realen Welt völlig losgelösten in eine künstliche, eigene und eigenartige Welt. Um diese Eigenartigkeit noch zu verstärken, sehe ich mir eine Wagner-Oper an. Ja, nicht nur irgendeine Oper des deutschen Komponisten Richard Wagner, sondern am besten seine umstrittenste, schwierigste Oper überhaupt, Tristan und Isolde. Auf die Bühne bringt dieses Stück die eher kleine, noch sehr junge Operngesellschaft Melbourne Opera. Und ich frage mich auch, was Wagner so speziell macht, warum seine Musik so viele Menschen weltweit, auch hier in Australien, begeistert. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, stürze ich mich direkt in die Höhle des Löwen und hole mir auch kräftige Unterstützung von einem Freund und ehemaligen Arbeitskollegen Oliver Heute. Er selbst ist ein nicht nur Kenner von Wagner-Werken, sondern auch ein bekennender Wagner-Liebhaber. Hallo Oliver.
Hallo Adrian.
Bist du aufgeregt?
Nein.
Nein, warum nicht?
Weil es nicht meine erste Wagner-Oper ist.
Aber es ist die erste Tristan und Isolde.
Das stimmt allerdings, meine erste Tristan und Isolde. Ich bin aber auch nicht der größte Tristan und Isolde-Fan, muss ich sagen. Nee, also da gibt es schon andere Werke, die ich besser finde. Also das gehört dazu, zu meinem Katalog, den ich versuche abzuarbeiten. Aber ich weiß ungefähr, weil es hat einfach nicht zum Ring oder so, es hat jetzt nicht die Leitmotive, die dich vom Sockel hauen oder so.
Ist eine Liebesgeschichte.
Ist eine Liebesgeschichte, wie fast immer, und Mord und Totschlag und so Sachen. Aber für mich persönlich ist es nicht jetzt das Wagner-Werk, wo ich sage, Mann, da drehe ich mich im Sarg für um. Es ist toll, es ist Wagner, aber deswegen bin ich jetzt nicht so aus dem Häuschen. Ich freue mich mehr so auf das Orchester, auf den sehr kleinen Chor der Männer, den wir am Anfang hören werden, als Teil der Segler, was ja auch wieder in Richtung Fliegende Holländer geht, was natürlich eine ganz andere Liga dann ist. Also das meine ich dann so. Meistersinger und Fliegende Holländer. Und das ist dann schön.
Ist es denn die Musik oder die Geschichte, die du nicht so toll findest im Vergleich zu den anderen Wagner-Opern?
Nee, schon die Musik. Also die Geschichte ist toll, ist spannend. Hat natürlich jede Menge Shakespeare auch drin. Und so, weil so Romeo und Julia geht wirklich in die Richtung. Der Anfang ist natürlich fantastisch. Zu dem Motiv kommt er immer wieder zurück, aber es ist zwischendurch jetzt nicht so. Ja, auch nur drei Akte, relativ kurz.
Gut, also die Oper ist ja nicht in einem Opernhaus in der Stadt, sondern hier in Clayton, Vorort von Melbourne, an der Universität, Monash Universität, im Konzertsaal, sagen wir mal. Keine Opernstimmung, überhaupt keine Opernstimmung hier, aber trotzdem ist ein Opernbesuch.
Ja, und es gibt ein nettes Heftchen in die Hand, was man sich besorgen kann. Und das ist auch jemand, der nicht so bewandert ist, kriegt ein bisschen Ahnung, was es geht. Und was es hier heute zu hören gibt.
Circa 150, 200 Leute, Zuschauer.
Ach doch nur, sah mehr aus.
Meinst du mehr? Na gut, ein paar sind vielleicht schon drin. Ich glaube, es fängt jetzt dann gleich an. Ne?
Ich glaube auch, wir werden gleich die Glocken hören und dann müssen wir uns mal Richtung...
Ich wünsche dir viel Spaß.
Ja, ich weiß ja nicht, auf welchen Plätzen du sitzt, aber ich hoffe, dass du eine schöne Akustik hast, Adrian.
Danke, dir auch. Olivers Untertreibung, dass Tristan und Isolde ja nur drei Akte hat und infolgedessen kurz ist, will ich hier gleich mal berichtigen. Es sind satte 4,5 Stunden voll Musik, Gesang, Drama, Liebe, Mord und Totschlag, die da vor uns liegen. Die Geschichte, um die sich die Oper dreht, ist ein wichtiger literarischer Stoff des Mittelalters und gleichzeitig auch eine wunderbarste Liebesgeschichte. Sie hat viele Dichter weltweit gefesselt und zur Dichtung angeregt. Ja, und auch Richard Wagner war von ihr angetan. Kurz zum Inhalt. Tristan, ein Krieger, tötet einen Fürsten. Dessen Tochter Isolde verliebt sich in ihn, findet später heraus, dass er der Mörder ihres Vaters ist. Ihre Liebe schlägt in Hass um. Durch eine Verwechslung trinken sie beide einen Liebestrank, der zwischen ihnen eine unsterbliche Liebe entfacht. Isolde ist jedoch dem König versprochen worden, den sie heiratet und weiterhin sich heimlich mit Tristan trifft. Beide erwischt und zum Tode verurteilt werden. Tristan jedoch flüchtet, wird in einem weiteren Kampf verwundet. Isolde findet ihn wieder und beweint seinen Tod. Also wir sitzen jetzt hier im Saal der Monash University. Das Orchester ist schon am Aufwärmen. Und Oliver, was erwartest du jetzt?
Also jetzt wird es schon dunkel, Adrian. Ja. Schauen auch inzwischen alle auf uns, weil wir das große SBS-Mikro in der Hand haben. Ja. Wir warten jetzt auf den ersten Akt, der gleich beginnt.
Ja. Der Dirigent ist jetzt aufgestanden. Was heißt das? Es beginnt. Viel Spaß. Über 70 Minuten lang stritten sich Tristan und Isolde, doch plötzlich drehte sich der Spieß um. Nachdem sie den Liebestrank zu sich genommen hatten, endet der erste Akt in einem rauschenden Liebesbezeugnis. Nicht nur literarisch, sondern auch gesanglich, musikalisch. Erster Eindruck nach dem ersten Akt.
Ja, mit froher Stimmung. Die beiden sind ja zusammengekommen, ne? Leider nur ein bisschen spät. Der König Marke, der stand schon am anderen Ende des Ufers, wartet auf seine Braut. Die hat der andere jetzt geklaut, der Tristan. Und wie immer bei Wagner, ich will es ja nicht schon verraten, aber einer muss immer sterben. Und das Drama ist groß. Ich weiß leider schon, wie die Geschichte ausgeht, freue mich trotzdem noch auf die anderen zwei Akte.
Wie das so ist, wenn man in die Oper geht, man wird gesehen und man sieht. Entdeckt haben wir Hans Henkel, ein großer Name in der Melbourner Opernszene, ein Mäzen und Wagner-Kenner und hoffnungsloser Wagner-Liebhaber.
Ja, der Umschwung von der Problematik zwischen den beiden in die Liebe, in die beiden, war das erhöhendste Gefühl, was man sich vorstellen kann. Und wunderbar, dass wir mit diesem Gefühl jetzt in die Pause gehen dürfen. Und wir wissen schon, dass das noch zu weiteren Höhen und Spitzen kommen wird zwischen den beiden.
Wie das so ist, wenn man in die Oper geht, man wird gesehen und man sieht, wie zum Beispiel den Vereinspräsidenten der Melbourne Opera, Michael Fleming. Vielleicht ist er der richtige Mann, der mir die Frage beantworten kann, warum Australier Wagner lieben.
Well, everybody loves Wagner, don't they? We have produced, this is our third Wagner in 2.5 years. Tannhäuser, Lohengrin and now Tristan. And the audience loves it, and full houses been very well received.
Nun ja, eine aufschlussreiche Antwort war das wohl nicht. Vielleicht eine andere Frage. Doch diesmal an den Produzenten und Direktor der Melbourne Opera, Greg Hocking, gerichtet. Warum führen Sie als kleine und noch junge Operngesellschaft gerade diese schwierige Oper von Wagner auf?
Well, you know, all you have to do is get everything correct. So we're lucky we have an absolutely wonderful conductor for this production, one of the best in the world. And once you have a great conductor, then everything flows from that. We have a wonderful cast. So it doesn't matter how big the company is. We're very lucky to have a very generous sponsor. And as long as you make the correct artistic decisions, then these wonderful operas can be brought to the public. Mm. But it's, you know, you have to make the correct artistic decisions. If you have one weak link, it cannot work.
Yeah.
Anthony Negus has been absolutely wonderful to work with, and particularly for the orchestra. The orchestra has just been in love with him. He's a great conductor.
Well, so far I haven't seen any faults, no mistakes, nothing. Looks very perfect to me. And well, I'm looking forward for the next two parts.
Aren't we all? Look, it's going very, very well, yes. We're very happy with the way it, we've got a very strong cast and a very strong conductor, and then everything flows from that. Yeah, it's a good production, you know. And, of course, it's a wonderful opera. It's a particularly difficult opera to do. Hasn't been done in Melbourne for 17 years. And one of the main reasons is because it's so hard to cast.
So what I heard is that the very first four, or that, let's say the very first tenor who sang that show, the opera, did it four times in a row.
And died.
And he died,
yes.
29. So.
Yes, that's right. So, well, you know, Wagner had enormous trouble getting the whole opera on originally because it is so revolutionary in concept and so difficult to play. He sent it to five different managements. He was already a very famous composer at the time, although he was in exile. He sent it to five different managements. They all rejected it. Then a few years later, the Vienna Hofoper, which then as now was one of the leading companies in the world, said, yes, we'll do it. They had 76 rehearsals. 76 rehearsals, and then they rejected it as unplayable. So, you know, it's always had a very difficult performance history, Tristan.
Yeah.
So, we're very lucky to do it.
Did they say it's unplayable because of the lead role? Or?
The lead roles and also the orchestra. Very, very demanding for the orchestra. Even now, very demanding for an orchestra. But 150 years ago, such revolutionary style and orchestration and complexity, particularly without any breaks, just through composed for 75, 80 minutes each act, was unprecedented, literally unprecedented. His previous opera, Lohengrin, still felt like it had numbers in it. You know, here was another aria, here's a chorus, here's a recitative. But this is completely revolutionary. And, well, even after it was premiered in Munich, eventually with King Ludwig's money, it took a long time to really establish itself in the repertoire, just because it's so demanding of the audience as well, actually.
Revolutionär, also, was damals im Hoftheater München 1865 den Zuschauern den Atem verschlagen hatte, wirkt heute wohl eher etwas gediegen. Lass mal hören, was andere von dieser Aufführung halten.
Wir sind ja noch in der Pause. Ich habe diesen Oliver wieder gefunden. Er steht in der Schlange vor der Bar. 1, 2, 3, 4, 5 Schlangen und er ist noch 4 Leute davon entfernt, was zu kriegen. Ist es immer so in der Oper, dass man so lange warten muss?
Wir sind ja nicht in der Oper, wir sind ja in einer Universität, da darf es auch gelernt werden und ich lerne jetzt hier Geduld. Ja. Geduldig zu sein, aber es bewegt sich aber langsam und die Pause geht wohl in die Verlängerung, hieß es schon, dass jeder sein Getränk kriegt. Weil, wie gesagt, bei Wagner braucht man gutes Sitzfleisch und das kriegt man besser hin, wenn man vorher was getrunken hat. Und ja, vielleicht haben wir noch Glück, Adrian, mal schauen.
Ein Vergleich. Hast du Tristan und Isolde schon mal gesehen, eine Aufführung?
Nein, ich arbeite meine Liste herunter an Wagner-Opern, die ich gerne sehen möchte. Und ab heute Abend kann ich ein kleines Häkchen machen hinter Tristan und Isolde.
Okay, also was hast du schon gesehen?
Mein erstes Mal heute.
Ja, und was hast du vorher schon gesehen?
Ja, Tannenhäuser, Götterdämmerung, Siegfried. Ein paar Sachen fehlen noch. Jensi etc. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich glaube, ich bin so 50-50. Die Hälfte habe ich hinter mir. Ja.
Okay.
Ah.
Ist eigentlich eine bescheidene Aufführung hier. Also das Bühnenbild ist ja nur eine Leinwand.
Minimalistisch würde ich
sagen. Sehr minimalistisch, ja. Das heißt, also man kann sich mehr auf die Musik konzentrieren. Ist es bei dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Und sie nutzen die Räumlichkeiten. Das ist ja, wie gesagt, ein großer Saal. Ich weiß nicht, ob er immer für Musikaufführungen genutzt wird, ich glaube nicht, aber sie nutzen ihn. Also man hat links so einen Weg, so eine Art Terrasse und das wurde gerade eben genutzt, um die Fanfaren aufzubauen, also bevor das Schiff ankommt am Hafen. Und das gibt einem so einen 3D-Effekt. Und das Gleiche wird auch für den Chor verwendet. Also im großen Teil sieht man den Chor nicht, man hört ihn nur. Das ist ziemlich üblich bei Wagner-Opern. Aber es funktioniert immer wieder und das finde ich wirklich beeindruckend. Und komisch ist natürlich auch zu vielen anderen Opernhäusern, dass man das Orchester sieht. Das ist natürlich auch nicht immer der Fall ist. Bei Wagner, dass man sich halt nur immer aufs Bühnenbild konzentriert und was auf der Bühne passiert. Man kann auch ein bisschen gucken, weil das technisch interessiert mich auch so ein bisschen, wer hält wie welches Instrument. Und doch, die Trommeln gefällen mir am besten. Ein bisschen mehr von der Harfe werden wir noch hören im zweiten Akt.
Hast du gezählt, wie viele Musiker da sitzen im Orchester?
Nein, habe ich nicht gezählt. Aber
schätz mal.
Dutzende immer. Also
80.
80 sind's. Ja, gelernt.
Plus die vier Trompete, die auf der Tribüne oben auf dem Balkon standen.
Ja, und mir gefällt der Männerchor. Also vor allen Dingen, es ist so in der Mitte. Es ist keine traditionelle Aufführung, ist aber jetzt auch nicht mega extravagant, und dass die jetzt in Raumanzügen da rumhüpfen oder so. Also es ist gediegen, sagen wir es mal so. Jetzt komme ich aber endlich mal dran hier, Adrian.
Ja, okay, dann lasse ich dich jetzt bestellen. Viel Glück. Nachdem Oliver endlich sein Bier ausgeschenkt bekommen hat, kann es weitergehen mit Tristan und Isolde im zweiten Akt, in dem sie sich heimlich in einer Höhle treffen und ihre Liebe zueinander beschwören, ja, und auch ausleben. Es kommt aber auch erneut zu einem Schwertkampf, dem der vom Schicksal gerüttelten Tristan schwer verletzt entkommt. Zweiter Akt vorbei. Es war tragisch. Verletzte gab es auf der Bühne, aber nur in der Geschichte natürlich. Erster Eindruck, Oliver.
Ja, Adrian, ich habe es ja schon leicht vorhergesehen vor uns. Einer muss sterben. Nun ist es passiert.
Da ist noch niemand gestorben.
Gut, schwer verletzt.
Ja.
Sich freiwillig in das Schwert des Merlo geworfen, ja, Tristan.
Er hat es mit den Händen gehalten, die scharfe Klinge. Es hat mir sogar wehgetan.
Zum Glück spritzt aber kein Blut auf der Bühne. Also es ist keine zu grafische Porträtierung des Geschehens.
Nun, die Pause nach dem zweiten Akt gibt mir die Gelegenheit, nochmals die Frage vom Beginn aufzurollen. Warum gefällt Wagner? Was ist es, was Menschen weltweit fasziniert? Oliver steht noch neben mir, also kann er mir als Wagner-Kenner und Liebhaber die Antwort geben.
Adrian, wie lange ist deine Sendezeit?
Lang genug.
Ja, also das Interessante an Wagner ist ja, dass es einen eine andere Zeit transportiert. Also nicht nur in die Zeit Wagners, also die Romantik und Spätromantik und das typische entstehende Deutschland, wie wir es heute kennen. Also, glaube ich, hat er sehr viel zu beigetragen, zu unserer Kultur. Sondern auch natürlich in das Mittelalter und in die Zeit der Mythen und Sagen, was ja alles so angesiedelt ist, so vor der Christianisierung eigentlich, so irgendwo zwischen Ende des Römischen Reichs, so ähnlich wie die König Arthus-Saga. Ist ja hier auch so, das spielt ja irgendwo zwischen der Bretagne, Cornwall und Irland. Und angeblich ist es wohl aus dem 11. Jahrhundert eine Sage, die sich Wagner da aufgeschnappt hat und aus der er was gemacht hat. Und also das ist halt das Tolle, dass es einfach über Jahrhunderte geht. Also man versteht das 19. Jahrhundert besser, aber man versteht auch das Mittelalter besser. Und das andere ist natürlich bei Wagner, dass es sehr tief ist und dass es aber auch kein Schwarz und Weiß gibt. Also alle Charaktere, da gibt es kein richtig Gut und Böse. Da gibt es immer mehrere Schattenseiten und es gibt keinen richtigen Saubermann in den Geschichten. Das gefällt mir doch sehr. Mhm. Und die Musik ist natürlich fantastisch. Also darum geht's ja.
Soviel ich weiß, war ja Wagner ein Anhänger von Schopenhauers Philosophie. Ein Pessimist eigentlich. Aber das hier, die Geschichte hier und die Musik ist alles andere als pessimistisch.
Ja, nee, da scheiden sich die Geister und auch die Forschung. Da ist, glaube ich, noch das letzte Wort noch nicht gesprochen, wenn es um Schopenhauer geht. Da, also er hat ihn auf jeden Fall gekannt und wie groß oder was für ein Anhänger war. Da gibt es einige, die pro und contra argumentieren. Kenne ich mich nicht so mit aus. Aber wichtig ist, glaube ich, zu überlegen, wann das Ganze entstand, Tristan und Isolde. Ich habe jetzt nicht die Daten im Kopf, aber so 1850er, 60er dann aufgeführt. Und das waren so noch die wilden Jahre. Also es war so fast ein Jahrzehnt, nachdem er sein heimisches Sachsen verlassen musste. 48 die große Revolte. Er hat sich ja jahrelang immer als Revoluzer verkauft und gesagt, er sei aus politischen Gründen auf der Flucht. Aber es weiß natürlich jeder, dass es eigentlich finanzielle Gründe war, weil er natürlich einen sehr tollen Lifestyle hatte, den er nicht finanzieren konnte und in ganz Europa überall Schulden hatte. Und dann kam noch dazu, dass er Frauen mochte. Es gab natürlich die Minna und die Mathilda und da sind ganz klare Parallelen bei Tristan und Isolde zu sehen. Also das war wirklich die Zeit. Und als es dann rauskam, dass er eine Affäre hat, musste er dann irgendwann seine Sachen packen. Und ist dann, glaube ich, nach Venedig gegangen. Und da ist ein großes Teil, der große Teil des Werkes entstanden. Aber man sieht ja auch natürlich, wenn man das Orchester sieht, wie viel Arbeit das ist, dass der Mann da wirklich jahrelang dran gearbeitet hat. Dann kam seine Luzernerzeit in der Schweiz, die er nie gemocht hat. Aber genau in diesen Jahren ist das entstanden. Also natürlich noch lange vor dem Ring, wo der hat sich auch Jahrzehnte hingezogen. Aber so gut ankam das, glaube ich, auch nicht, wie bei den meisten seiner Werke. Es hieß damals, war frivol und was er sich dabei gedacht hat und so. Aber er war natürlich immer von sich überzeugt. Und ich glaube, das war auch kein netter Mensch. Also Richard Wagner war bestimmt kein toller Typ. Aber er wusste, was er konnte und hat es auch so gut gemacht, ja.
Ein toller Einblick in Wagners Schaffen und in die Entstehung der deutschen Kultur, Oliver, danke.
Gern geschehen, gern geschehen. Also ich glaube wirklich, und wir sehen halt hier, wir sind ja in einem sehr, sehr australischen Publikum. Wir müssen sagen, wir sind natürlich in Suburbia hier. Wir sind jetzt nicht in der City, wo alle Fans und so zusammenkommen, sondern es sind wirklich viele Leute, die wahrscheinlich das erste Mal bei Wagner sind. Weil es ist ja schon eine andere Liga als eine italienische Oper oder so. Und ich hoffe, aber es gefällt. Ich habe mit noch niemandem gesprochen, aber es ist natürlich auch dein Job.
Ja, ich gehe mal ein bisschen rumfragen.
Zum Rumfragen hat es leider nicht mehr gereicht. Viel spannender war nämlich, sich in dieser Pause vor dem dritten Akt die Zuschauer anzugucken und zu kommentieren, wie man das so macht, wenn man in die Oper geht. Nur sind in einer richtigen Oper die Zuschauer geradezu festlich gekleidet. Hier in Kleiten stecken sie in ihrer Alltagskleidung.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja auch Plastebecher und fast schon Popcorn.
Na gut, das gibt es auch in der richtigen Oper mittlerweile.
Darf man? Ja.
Also gibt es Plastikbecher.
Die haben alles abgenommen. Ach so, ja.
Aha. Muss ich mal wieder. Du meinst mal rein ins Publikum, den Saal. Nee, mitnehmen darf man nichts. Nee.
Meine ich. Aber hier, da kann man ja Popcorn werfen, wenn man möchte.
Ja.
Aber ich meine, das ist was anderes. Aber was mir doch sehr, sehr gefällt, und ich habe ganz klar Angst gehabt, als ich hier angekommen bin, ist die Akustik. Also ich bin wirklich beeindruckt. Ich muss wirklich sagen, es funktioniert, weil es ja wirklich ein sehr kahles Gebäude ist. Aber sie haben wirklich ein bisschen Geld in die Anlage gesteckt. Und auch die Klimaanlage funktioniert gut, wie man zum Glück nicht hört. Aber es ist sehr, hast du auch das Gefühl, immer wenn es euphorisch wird, wird es kälter im Saal. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie
wenn
die Klimaanlage.
Wenn sich die Gemüter erhitzen, schaltet die Klimaanlage ein.
Das ist dann hier, wie nennt man das, 4D-Kino, also 4D-Erlebnis. Ja. Ne? Das nächste wird man noch nass gespritzt, wenn sie ins Wasser hüpfen. Oder ja, man kriegt Blutflecke irgendwo, mal sehen.
Ja.
Aber bei Wagner ist alles möglich. Aber ich habe schon vorher erwähnt, das ist also eine mittlere Produktion. Also die Regie wagt sich nicht weit raus, jetzt irgendwie verrückte Inszenierungen zu machen. Ist aber auch keine traditionelle, sondern ist wirklich irgendwo in der Mitte. Sondern
eine Geldfrage.
Ja, aber ich meine, man kann ja auch ohne Geld Leute dumm aussehen lassen. Also das machen sie halt nicht. Also es ist wirklich so, es ist nicht zu gewagt, sagen wir es mal so. Und es ist aber auch nicht zu traditionell. Und ich glaube, das ist aber genau richtig für das hiesige Publikum. Ja, also man kann, jeder kann was mit anfangen.
Zeit, sich in den Saal zurückzubegeben. Der dritte Akt steht bevor. Etwas Zeit bleibt aber noch, den anderen Wagner-Kenner und Mäzenen Hans Henkel zu bitten, doch etwas über die Melbourne Opera zu erzählen.
Melbourne Opera gibt es seit dem Jahr 2004. Melbourne Opera spielt mit vollem Orchester, hat in diesen 14 Jahren sicher 40 bis 50 Opern gespielt. Berühmte Titel, Fidelio, Freischütz, Rienzi von Richard Wagner, jüngst Maria Stuarda von Donizetti, Robert Devereux von Donizetti, und spielt im Oktober den Otello von Rossini und im August, das ist vor Oktober, den Rosenkavalier von Richard Strauss. Also große Titel, hat sehr viel Erfahrung, ein profundes Orchester, immer die besten Stimmen, die Australien zu bieten hat. Also immer was, worauf man sich freuen kann.
Also ein eigenes Orchester oder wird das alles, das Ensemble jedes Mal neu zusammengestellt?
Nein, dieses Orchester existiert seit 14 Jahren und besteht im Stamm aus den gleichen Orchestermusikern und hatte in den letzten Jahren immer Gelegenheit, quasi ununterbrochen zu spielen. Allein im Jahre 2017, 2018 wurden Australien intern 4 Opern gespielt und außerdem ist Melbourne Opera noch mit einer La Traviata von Verdi durch China gereist im Dezember und Anfang Januar.
Wie sind Sie da involviert in dieser Gesellschaft?
Ich bin als Begeisterter involviert. Ich kann zwar Querflöte spielen, aber man nimmt mich nicht als Flötenspieler. Man nimmt mich als begeisterter Zuschauer und auch Unterstützer dieser Opern Company. In jeder Hinsicht ein Höhepunkt in der Melbourner Opernszene. Tristan und Isolde. Der Liebestod. Wagner nannte es nur die Isoldes Verklärung. Er hat sich nicht ganz genau festgelegt, ob sie wirklich starb. Aber sie ist aus Verzweiflung weggedriftet.
Das war's also. Jetzt ist er doch gestorben, hätte ich nicht damit gerechnet, aber so ist es halt in der Opernwelt.
Ja, kein Happy End, denn das wurde ja schon vor Hollywood geschrieben. Ja.
Aber es war eine tolle Aufführung, muss ich sagen. Schöne Musik, spannende Musik stellenweise, tolle Sänger und Sängerinnen.
Ja, ich war, wie gesagt, weiterhin zufrieden und es ist doch noch Blut geflossen.
Ja, aber ganz heftig.
Ja, also ich glaube, da müssen Sie jetzt noch die Reinigungsmenschen durchschicken, um das da wegzukriegen von der Bühne. Aber nee, es war ganz toll und wir hören es im Hintergrund, auch die Musiker waren sehr zufrieden. Die Leute sind aufgestanden am Schluss, also haben geklatscht ohne Ende. Es ist wirklich gut angekommen und es war ja auch die letzte Performance. Also wer es jetzt nicht gesehen hat, hat Pech gehabt.
Ja, Pech gehabt, aber kommt sicher in den nächsten 17 Jahren wieder einmal. Schöner Abend war das. Danke, Oliver.
Und ich sage, was für ein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben.
Ja, absolut. Nächstens wieder in der Oper. Tschüss, Oliver.
Wiedersehen. Gute Nacht.